Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch nach dem Live-Podcast zuletzt, den wir dann hoffentlich alle digital gefolgt seid, wir über das ein oder andere spannende Thema im Bereich Cybersecurity in Verbindung mit, ja, ich würde mal sagen, ganz, ganz schlauen Autos gesprochen haben, sind wir jetzt in unserer Folge 81. Hochzeiten spielen gerade keine Rolle. Marcel, ich weiß nicht, was du sagen würdest, wie die 81. Folge heißen sollte, aber ich freue mich immer, wenn du dabei bist und ich in deine Augen gucke, wenn wir hier unseren Podcast aufnehmen.
Mensch, du hast ja heute richtig Mühe gegeben. Du hast so viele Dinge gesagt, die ich auch sagen wollte. Wir sind vom Live-Podcast schnell hier rübergefahren und zeichnen jetzt mal wieder eine Nicht-Live-Folge auf. Ja, ich hoffe, das hat den Leuten gefallen.
Und digital.
Ich meine, wir haben ja endlich mal Gesichter zu den Leuten gehabt, die uns anscheinend zuhören. Einige haben ja auch gesagt, ich habe schon 2 Folgen gehört, das fand ich super.
Und, das ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Gute Quote, 2 von 80.
Nächstes Mal sortieren wir die Leute einfach nach der Anzahl der Folgen, die sie gehört haben. Oder, weil das war ja schon ein sehr intimes Event und es waren ja auch begrenzte Plätze. Nächstes Mal brauchen wir dann einen Nachweis der Teilnehmer, wie viele Folgen sie gehört haben, um in der Warteliste für dieses exklusive nächste Event, was vielleicht zur 100. Folge kommt, dann einfach auch einen begehrten Platz zu bekommen. Ne? Also wer so einen Quiz nachweisen kann und zeigen kann, er hat alles bei Apple Podcasts oder bei Spotify gehört, der hat dann höhere Chancen auf den Eintritt.
Quiz wäre gut, ja. Das ist auch besser, als wenn wir irgendwas nicht datenschutzkonformes machen und aus den
Dashboards unserer Software,
rausziehen.
Nein, die ist ja made in Germany.
Die ist made in Germany. Damit von unserem letztmaligen Podcast zurück zu diesem neuen Podcast, den wir für euch haben, und damit begrüßen wir erstmal Ina in unserer Runde. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Dann hau doch mal direkt raus für unsere Hörer da draußen, wer du bist, was du machst, und wir stellen hier ja auch immer eine fiese Frage, was dich auszeichnet.
Ja, mein Name ist Ina Vogel. Ich bin Wissenschaftlerin am Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt und ich forsche zu diversen Themen der maschinellen Sprachverarbeitung, zum Beispiel Fake News Erkennung oder auch Erkennung von organisierter Kriminalität in Dark Web Foren oder zu Anonymisierungsverfahren von Textdaten. Und was mich auszeichnet, ich würde sagen, Interesse für maschinelle Sprachverarbeitung.
Das ist schon mal gut, wenn man Interesse und seinen Job vereinbaren kann. Ich glaube, das können wir auch von uns behaupten, Marcel.
In größten Zügen ja, aber Ina hat es eben gesagt, sie hat auch sonntags akribisch an Machine Learning gearbeitet. Ich weiß nicht, ob das bei mir so weit gehen würde, dass ich sonntags an Machine Learning arbeite oder ob ich es bevorzuge, Partys zu organisieren zum Beispiel, aber von daher, das ist vielleicht die extra Meile, die Ina hier noch geht.
Das ist auf jeden Fall wahr. Ina, nehmen uns doch nochmal ein bisschen mit, wie du zu deinem Interesse vielleicht auch gekommen bist und zu deinem Schwerpunkt, den du heute am Fraunhofer Institut hast und was man vielleicht auch für Skills für deinen Job benötigt, weil ich denke mal so, also ich wäre glaube ich nicht der richtig Geeignete dafür, so aus der Hüfte geschossen.
Ja, das ist eigentlich schon eine längere Geschichte. Eigentlich habe ich vorher was anderes studiert und dann habe ich irgendwann erfahren, dass es an der TU Darmstadt den Studiengang Computerlinguistik gibt.
Was hast du vorher studiert?
Ich habe Medienmanagement studiert, also eher so Richtung BWL. Habe mich aber eigentlich schon immer für Sprachen interessiert, aber nur jetzt Linguistik zu studieren wollte ich jetzt nicht. Und so ein Kombinationsfach mit Informatik zusammen, das hatte mich halt schon sehr gereizt. Genau, und dann bin ich 2017 fertig geworden, habe dann direkt nach dem Studium hier beim Fraunhofer angefangen. Und welche Skills man braucht, also zunächst einmal muss man schon programmieren können. Also gerade programmiert man sehr viel in Python. Und man muss sich im Maschinen-Lernverfahren auskennen, also im klassischen Verfahren, mit Deep Learning-Verfahren. Und der Rest ist einfach, dass man ja Interesse an diesem Bereich hat, mit Sprache auch zu arbeiten.
Deine Skills, hast du die dann im Studium gelernt oder hast du dir die wieder sonntags beigebracht?
teils. Also natürlich im Studium Programmieren gelernt, auch die klassischen maschinellen Lernverfahren. Also man muss ja so ein bisschen zurückgehen in 2017. Da hat das erst gerade angefangen mit den Deep Learning-Verfahren. Also als ich hier angefangen hatte, klassische maschinelle Lernverfahren, SVM, Logistic Regression, das kannte ich schon, aber dann musste ich mich schnell in die neuen Verfahren einlernen, einlesen. Aber das gehört eigentlich zum Job dazu. Also wir haben ja jetzt auch die generative KI, die dazugekommen ist mit ChatGPT. Also dieser Bereich, der entwickelt sich eigentlich kontinuierlich weiter und man muss da einfach Schritt mithalten. Also das, man kann nicht alles wissen.
Das heißt, das war quasi dein Weg dorthin, war eigentlich eine gute Grundlage. Und seitdem hat sich alles wieder so viel gedreht, dass es quasi alles neu ist. Ne? Also das kennen wir ja aus der Cybersecurity-Welt auch. Also wenn man mal 2017 zurückguckt, was es vielleicht für Angriffsmethoden von Hackern gab und was es vielleicht auch für Schutzmöglichkeiten gab, die sind natürlich ganz, ganz weit weg von denen, was man heute 7 Jahre später hat. Ne? Das ist wahrscheinlich in deiner Kernkompetenz ähnlich.
Genau, die Forschung entwickelt sich weiter, neue Verfahren kommen dazu, neue Verfahren werden entwickelt und genau, das ist eigentlich auch genauso, wie du es beschrieben hast, also dass man sich da immer auf dem Laufenden halten muss.
Ja, das verbindet uns definitiv. Jetzt hast du in deinen ersten Worten schon das Thema Fake News mal angesprochen. Darüber wollen wir heute in unserer Folge mal ganz besonders reden, aber auch um das ein oder andere Thema drumherum und wo sich vielleicht auch unsere Welten dann in der Mitte treffen. Denn ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass durchaus immer mehr wird. Ich denke, das können wir alle irgendwo subjektiv in den Medien, wo wir unterwegs sind, wahrnehmen. Aber was wir auf der anderen Seite auch sehen, ich habe mal ein bisschen auch gestöbert und zuletzt auch in einem anderen Podcast gesehen, dass es einen Global Risk Report gab für 2024 vom World Economic Forum. Da drin war zum Beispiel das größte technologische Risiko, was dort angegeben wurde, nicht Cybersecurity, womit wir uns die ganze Zeit beschäftigen, Marcel, sondern es war tatsächlich Desinformation und Missinformation, was das größte Risiko war für 2024, was vielleicht auch an der ein oder anderen Wahl liegt oder an dem ein oder anderen politischen Konflikt, den wir derzeit einfach auf der Welt haben, leider, und womit das Thema mit Sicherheit sehr, sehr brisant ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir sprechen mal wirklich mit einer Expertin darüber, bevor Marcel und ich mal wieder hier mit Halbwissen glänzen. Vielleicht die erste Frage an dich, Ina, dass du uns mal so ein bisschen mitnimmst in die Fake News Welt, was es da eigentlich so für verschiedene Formen gibt und wie man vielleicht Fake News auch unterteilen kann.
Also zunächst einmal ist dieser Bereich unglaublich komplex. Also wir haben nicht nur verschiedene Formate, also von Text über Bild, Videomaterial, jetzt auch Audio. Wir haben auch verschiedene Formen von Fake News. Also es gibt nicht nur politische Fake News, es gibt zum Beispiel auch Fake News zu Stars und Sternchen. Wir haben den ganzen Bereich soziale Medien, dass Videos manipuliert werden, Informationen gefälscht werden. Genau, das ist eigentlich so ein ganz großer Bereich, also den man nicht auch komplett irgendwie auch mit Forschung abdecken kann.
Es ist wahrscheinlich auch so, dass es Fake News irgendwo gibt, die, ja, ich sag mal, einem schon fast egal sein können. Ne? Also wir sehen das ja auch immer mal wieder irgendwo, wenn irgendwo rauskommt jetzt Fake News, Bayern hat einen neuen Trainer verpflichtet und dann wird irgendwie so ein tolles Bild dahin gemacht auf einer Pressekonferenz, wo dann ein Trainer sitzt. Das ist jetzt vielleicht für uns nicht ganz so schlimm, wenn das auf einmal dann nicht so ist und es ein Statement gibt vom FC Bayern, dass es nicht so gekommen ist. Aber dann gibt es die Fake News, die einen vielleicht ein bisschen mehr tangieren, die vielleicht politisch sind oder vielleicht auch, ich sag mal, andere Kriminalität unterstützen. Manchmal ist ja die ganze Fake News-Welt ja auch ein Initiator weiter Kriminalität, wenn man das so mag. Zum Beispiel ja auch Ich glaube, wir hatten mal so ein Beispiel mit dem Bereich Aktienmarkt, wo mal so angekündigt wurde, irgendwo per Fake News, ich verkaufe alle meine Anteile und keine Ahnung was, und dann stürzen Kurse ab. Also es gibt ja auch Kriminalität dahinter. Das ist vermutlich schon das schwierige Problem. Dann nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in die Eigenheiten unterschiedlicher Plattformen, wo wir Fake News finden. Also wir kennen ja viele Social Media Plattformen, auch die sind vermutlich nicht alle gleich. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen in die Medienwelten?
Genau, also wir haben ja so klassische soziale Netzwerke, Facebook, Instagram, jetzt X, ehemals Twitter. Man muss dazu sagen, dass diese Plattformen sind ja seit ein paar Jahren reguliert. Also das heißt, dass da auch Falschinformationen als solche auch gelöscht werden, gekennzeichnet werden. Mhm. Wir haben aber auch im Bereich Messenger-Dienste, wir haben zum Beispiel Telegram. Und das Problem hier ist, dass das nicht reguliert ist. Also das heißt, dass jeder sich dort einen Account machen kann und jegliche Information verbreiten kann, die er möchte. Also zu Telegram kann ich sagen, das hat jetzt seit Corona extrem an Benutzerzahlen, an Usern dazugewonnen. Auch weil es halt nicht reguliert ist, weil man dort jegliche Informationen findet, die jetzt zum Beispiel bei Facebook als solche gelöscht werden.
Funktioniert das Löschen von solchen Informationen oder auch Kennzeichnung von falschen Informationen auf so Facebook und Instagram aus deiner Sicht gut? Also habt ihr da irgendwo Werte aus der Forschung für, um zu sagen, dass sag ich mal, die Regulierung geholfen hat?
Naja, dazu müsste es eigentlich eine Statistik geben, die besagt, wie viel Prozent von falschen Informationen wirklich als solche gelöscht werden. Die gibt es nicht. Mhm. Es gibt Plattformen, die arbeiten zum Beispiel mit Fact-Checkern zusammen. Da sehen wir halt auch die Qualität des Contents, die besser ist. Und ja, was kann man dann noch sagen? Also es ist ja auch so, dass immer mehr Plattformen dazukommen. Also zum Beispiel haben wir jetzt auch TikTok, was neu dazugekommen ist, was mit dem Audiomaterial auch sehr schwer ist, dort Falschinformationen auch zu finden oder auch nachzuweisen, weil für jede Information muss man sich hinsetzen und recherchieren. Stimmt diese Information? Stimmt diese Information, die gezeigt wird? Stimmt die Information, die gesagt wird? Und durch die Menge einfach an Plattformen, die wir haben, also wir haben ja Blogs, wir haben soziale Netzwerke, Messenger-Dienste, wird das ja auch immer mehr an Informationen. Also die Information wird ja über Plattformen hinweg auch verbreitet. Und dort nachzuweisen, dass eine Information wirklich jetzt falsche Information, also dass man 100% genau sagen kann, das ist jetzt eine falsche Information bei allen Informationen, die gepostet werden, ist extrem schwierig. Also ich weiß von Fact-Checkern, dass die sich eher auf die Informationen beschränken, die jetzt viral gehen. Also nicht etwas, was irgendwie von zwei, drei Leuten sich angeguckt wurde, sondern eher was von Zehntausenden von Menschen geguckt wird, dass sie sich eher dieser Information widmen.
Da, wo man dann den größeren Hebel hat, was zu verändern, dass da die Fact-Checker dann auch gerade bei den, vor allen Dingen bei den regulierten Apps, vermutlich dann auch besonderen Augenmerk drauflegen, ist ja auch durchaus sinnvoll.
Genau.
Marcel, du auf Telegram, wie sieht's da aus?
Düster, also das ist so eine App, da traue ich mich nicht rein, weil ich weiß, dass das ganz, ganz viel komischer Krams da gehandelt wird. Ich finde das halt unheimlich schwierig, Ina hat es gerade gesagt, auch mit dieser Bewertung von Informationen. Wenn man sich mal so zurückerinnert, ich meine mit Fake News, wenn man das mal so betrachtet, jeder kennt ja das Szenario, man hat Oma, man hat Opa, die kaufen regelmäßig Bild der Frau, Gala, Sonntag, sonst was. Mhm. Und dann ist irgendwie da was übers Königshaus, ne? Und wie oft wurde das diskutiert, dass das alles erstunken und gelogen ist, was in diesen Zeitschriften steht, nur dass sie ein geiles Cover haben. Das sind diese Printmedien. Und wenn du in dieser Bubble bist, dann glaubst du das ja auch irgendwie. Und wenn ich meiner Oma sage, nein, sorry, aber der König ist jetzt nicht an Krebs gestorben, das kann man im Internet nachlesen, dann wird die sagen, ja, aber die Gala hat darüber berichtet. Also das ist jetzt mal so ein fiktives Beispiel. Sowas würden die wahrscheinlich nicht da reinschreiben, aber das sind so diese frühen Beginne. Und jetzt habe ich halt diese ganzen Online-Plattformen und habe halt diese diese Schwierigkeit in Sekunden ja eigentlich, gerade da unsere Aufmerksamkeitsspanne ja echt mega gering geworden ist, was so den Konsum von solchen Dingen angeht, mich damit auseinanderzusetzen, ist es Fake News oder nicht, und der Algorithmus verstärkt das Ganze ja noch. Wenn ich mich dafür interessiere, komme ich immer tiefer ins Rabbit Hole. Und da muss man jetzt ja auch mal die Frage stellen, das sind ja alles KI-generierte Inhalte häufig, wenn es um Fake News geht, weil einfach gewisse Power benötigt wird, wenn ich Voice fake, wenn ich Video fake, das kann ich nicht an meinem Heim-PC in der guten Qualität machen, wie ich das vielleicht brauche. Hat uns ja auch auf dem Kongress letztes Jahr einer unserer Partner gezeigt, man nehme ein Video von Christian Gebel und seine Stimme aus verschiedenen Koch-Events und baut ein 30 Sekunden Video, wie er etwas völlig anderes erzählt. Und ich frage mich immer, wie können wir sowas stoppen, weil kann eine KI eine andere KI erkennen und das Ganze melden oder nicht? Weil wenn ich nämlich ChatGPT frage, hast du diesen Text erstellt und er ist von mir erstellt, dann sagt mir ChatGPT zum Beispiel immer, ja, der kommt von mir. Und das ist, glaube ich, das Thema, wo wir uns so bewegen und was mich natürlich jetzt interessieren würde, gibt es dafür Lösungen, Ina, an denen ihr arbeitet, um genau das vorherzusagen oder um das zu erleichtern, gerade in Kürze der Zeit herauszufinden, handelt es sich um Fake News oder nicht?
Du hast jetzt ziemlich viele Bereiche angesprochen. Also wenn wir jetzt den Bereich Falschinformationen betrachten, die jetzt wirklich für die Bevölkerung relevant sind, dann haben wir es meistens damit zu tun, dass eine Information genommen wird, die schon vorhanden ist. Also es wird durch die Medien berichtet, aber die Falschinformation entsteht dadurch, dass diese Information so verändert wird, dass sie zu einer bestimmten Agenda passt. Ja, und so eine Agenda kann sein zum Beispiel, Impfung gegen Corona ist ganz schlimm, der Bereich Kriege zum Beispiel, der ganze Bereich Politik, Wirtschaft, da sehen wir das halt vermehrt. Und diese KI-generierten Inhalte, also zum Beispiel mit ChatGPT erstellten Texte, das ist eigentlich ein anderer Bereich. Also Fake News, mit denen ich arbeite, die kommen meistens nicht durch KI generiert, weil wer wird sich das durchlesen? Also wenn das irgendwie einfach aus der Luft gegriffene Informationen sind, dann... Es gibt solche Webseiten, die tauchen immer mehr auf, aber die sind eher, werden dadurch, dafür kreiert, um dadurch Geld zu generieren. Also zum Beispiel, indem man dort Werbung schaltet, indem man dort Affiliate-Links setzt. Und diese Webseiten, die verschwinden eigentlich genauso schnell, wie sie gekommen sind. Aber diese Fake News, die wirklich dann relevant sind, die auch von Fact-Checkern ja überprüft werden, sind eher die, die halt im Kern richtig sind und dann aber so verändert werden, dass sie ja irgendeiner Agenda folgen. Dadurch braucht man auch verschiedene Tools, um diese Texte zu erkennen. Also wollen wir dann KI-generierte Texte erkennen, was schon an sich schwierig genug ist, oder wollen wir dann die Falschinformationen an sich erkennen? Und das ist aber ein extrem schwieriger Bereich, dass man wirklich diese Stelle findet, in der halt die Falschinformation sich versteckt, und dann aber auch etwas finden, was halt das widerlegt oder verifiziert, je nachdem.
Jetzt ist es ja so, dass, wie ich eben mal gesagt habe, jeder Mann das und jede Frau das so von Social Media kennt, weil sich da doch viel tummelt. Aber es gibt ja auch die eine oder andere Gefahr, vielleicht, dass das Ganze in das Business-Umfeld übertragen wird oder ja vielleicht sogar schon übertragen wurde. Kannst du da vielleicht was zu sagen, in welcher Form du sagst, dass diese Technologien, die gleichzeitig vielleicht genutzt werden, auch im Business-Umfeld Einzug erhalten?
Im Business-Einzug halten haben wir beobachtet, das ist der Bereich Voice-Cloning. Zum Beispiel, oder auch das ganze Videos manipuliert werden oder Webcalls auch. Also das heißt, dass man sich als Person klonen kann, also mit Gesicht, mit Sprache, um dort dann irgendwas Illegales damit zu machen. Also bei Voice Cloning haben wir jetzt zum Beispiel den Bereich CEO Fraud. Also da geht es halt darum, dass zum Beispiel eine Sekretärin wird von ihrem Chef angerufen, der sagt, du musst ganz dringend $1 Million auf das und das Konto überweisen. Und da die Sekretärin die Stimme von ihrem Chef kennt, reagiert sie. Und dann stellt sich dann später heraus, dass es gar nicht der Chef war, sondern dass seine Stimme einfach geklont wurde von Kriminellen und das Geld ist weg, das kann man dann nicht mehr nachverfolgen. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Bereich, was auch in der Wissenschaft Einzug gehalten hat, dass wir dazu jetzt auch ein Projekt machen, um praktisch solche Voice-Clonings automatisiert zu erkennen.
Marcel, das ist auch so ein Phänomen dieser CEO-Frauds, die haben wir, glaube ich, schon seitdem wir uns mit Cybersecurity beschäftigen und davor auch. Und sie haben sich immer so leicht abgewandelt. Ja. Wir kennen das vom Anfang an, von jetzt mal der ganz einfachen E-Mail, die kam, die ganz einfach auch eigentlich häufig zu erkennen war, sich dann aber immer mehr und mehr verbessert hat, ne, wo es ja jetzt durchaus auch schon, ja, sag ich mal, den einen oder anderen nächsten Grad gibt, dass es sehr, sehr gut vielleicht auch matcht, ne, weil man vielleicht mal ein bisschen im Mailverlauf mitgelesen hat oder weil man sehr, sehr viel so in Richtung Spearphishing sich Gedanken um sein Opfer gemacht hat. Aber es ist was wir sehr, sehr häufig noch erleben, ne?
Also zum einen ja, das Social Engineering und die ganzen CEO-Fraud-Geschichten, die sind halt immer wieder da. Interessant ist es ja auch, es gibt da ja so ganz viele verschiedene Phänomene von. Ich lese das immer wieder, wenn Leute irgendwie Firmen anmelden, dann kriegen sie kurz danach Brief, wo sie irgendwie irgendeine Gebühr, ich bin da nicht so drin, aber man muss dann irgendwie eine Gebühr bezahlen normalerweise und dann kriegen sie einen Brief, wo dann eine polnische IBAN drin ist, wo ich dann halt nochmal 700 Euro überweisen soll. Es ist ja schon mal so dieser ganz, ganz einfache Fall davon, ja, klasse, ohne große Interaktion per Brief. Und dann ging das halt immer weiter mit Mail. Häufig hat man die Leute dann auf andere Plattformen gelockt, nach dem Motto, ich bin gerade nicht gut angebunden, können wir per WhatsApp schreiben, das ist meine private Nummer, ne? Und dann hat man auf einmal den Kontakt privat und ich habe das sogar auch schon gesehen, dass die Angreifer noch bevor es jetzt um dieses Voice-Cloning und alles ging, angefangen haben, den Druck dann ja auch um mehreren Dimensionen aufzubauen, Mail zu schreiben, Anrufe zu spoofen, aber auch nur klingeln zu lassen und dann sozusagen sofort aufzulegen, um so eine Dringlichkeit zu erzeugen, weil sie zu dem Punkt ja noch nicht die Mittel hatten. In dem Moment, wo das Opfer drangegangen wäre, wäre der Fake ja meist aufgeflogen, weil sie vielleicht kein Deutsch können, weil sie männlich sind und ganz anders klingen als der Chef oder weil sie männlich sind und die Chefin ist es eigentlich, die geklont wird. Und das ist ja jetzt ein Punkt, wo ganz neue Mittel zur Verfügung stehen, was halt jahrelang immer dann geschult wurde nach dem Motto, hey, ne, dein Chef schreibt dir nicht bei WhatsApp, es gibt ein Vier-Augen-Prinzip, keine Ahnung, hin und her, egal wie dringlich das ist. Und jetzt kommt auf einmal wieder der soziale Aspekt da rein und man muss eigentlich alle Dinge über Bord werfen und von vorne beginnen mit der Sensibilisierung, weil es ist halt immer Schritt für Schritt, einen Schritt immer voran und das passiert jetzt gerade.
Das sehen wir jetzt bei so einem Unternehmensbeispiel mit den CEO-Frauds, wo wir gerade drüber gesprochen haben, aber du hattest ja auch gerade schon mal ein Beispiel aus dem Privaten. Das heißt, Ina, man kann sagen, ist eigentlich ein grundsätzliches Problem für unsere gesamte Gesellschaft, dass sich sowas vielleicht auch im Privaten mehr diese Scams entwickeln und nicht mehr nur noch so die klassische WhatsApp kommt, hier ist dein Sohn, ich habe mein Telefon verloren oder ähnliches, ne?
Genau, also ich glaube, wenn das in der Bevölkerung gar nicht so angekommen ist, dass das technisch überhaupt so möglich ist, dass man die Stimme vom Sohn, von der Schwester so schnell klonen kann mit ein paar Sekunden Audioaufnahme, dann kann man da sehr schnell reinfallen, ne? Also das heißt, die Awareness in der Bevölkerung, die müsste erstmal überhaupt sichergestellt werden. Aber ich meine, wir sehen ja trotzdem, dass der Enkelkind-Trick ja immer noch funktioniert. Und wenn das noch technisch so raffiniert wird, dass man ganze Videos und Fotos und Audio so verändern kann, dass man das gar nicht mehr unterscheiden kann von der Person, die man wirklich kennt. Und die Qualität wird ja auch immer besser. Ja? Also wir werden das jetzt sehen, auch mit Videos, mit Deepfakes, mit Videos werden wir sehen, dass die Qualität so gut sein wird, dass wir das gar nicht mehr von Fotos unterscheiden werden können oder von Original. Also dass man gar nicht mehr nachvollziehen kann, dass es halt von einer KI generiert wurde.
Ich glaube, zu dem Punkt ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, gerade was so das Thema Awareness auch in der breiten Masse angeht, ich kriege halt auch immer wieder die Frage, ich glaube, das kennt jeder von uns auch, diese DPD, DHL, SMS nach dem Motto, wir konnten ihr Paket nicht abgeben, die dann aber ja trotzdem, es gibt ja SMS, die kriegst du von Servicenummern, dann steht ja oben quasi nur der Absender, nicht eine Telefonnummer, sondern halt Buchstaben, ne? Hier Bordkarte von Lufthansa, DPD, sonst was. Und genau das kann man ja auch einfach spielend leicht spoofen. Und ganz viele erlebe ich halt auch immer wieder, ne, wo wir jetzt bei dem Punkt sind, was ist technisch möglich und was nicht, die dann sagen, ja, aber da oben steht doch DHL. Das weiß mein Handy doch, dass das DHL ist. Das ist wie bei der Mail auch, ne? Ich kann da DHL dran schreiben, wie ich will, ist aber vielleicht nicht DHL drin, ne? Und das sind ja schon so diese Basics, wo es anfängt, und wie sollen die Leute, die jetzt quasi vielleicht auch noch nicht so aufgewachsen sind mit diesen Inhalten, das jetzt noch erkennen, dass es dann nochmal 10 Stufen drüber funktioniert, noch tiefer Leute wirklich zu klonen. Also wer weiß, ob dieser Podcast hier heute KI generiert ist, das kann ja auch keiner sagen. Vielleicht sitzen wir hier gar nicht, vielleicht sind wir noch in der Live-Aufnahme und das hier ist alles nur geskriptet. Das wissen wir nicht.
Ja, in den sozialen Netzwerken kann man das ja schon beobachten. Da gibt es ja ganze Accounts, wo die halt nur von der KI betrieben werden, wo gar kein Mensch dahinter steckt. Mit Fotos, mit Texten, die schreiben auch Kommentare und so weiter. Also das wird definitiv auch mehr werden. Ja.
Bei diesen Accounts ist es aber doch so, dass die aktuell zumindest in dem meisten Sinne auch gekennzeichnet sind, oder?
Also ich glaube, bis jetzt ist das auf freiwilliger Basis. Also es gibt einige Accounts, die viral gehen, wo es darum geht zu zeigen, was technisch möglich ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch Accounts und Webseiten, die ja das halt unter den Tisch kehren, dass da gar kein Mensch dahinter steckt.
Also gerade wenn man jetzt was Böswilliges vielleicht damit vorhat und irgendwo seine Chatbots am Laufen haben, die vielleicht irgendwelche komischen Kommentare machen oder Unwahrheiten verbreiten, stelle ich mir das jetzt einfach mal komisch vor, wenn derjenige dann sagt, ja, ich bin per KI generiert und ich kennzeichne meinen Account so, weil wir haben ja jetzt auch keinen digitalen Ausweis oder sowas zur Erkennung einer Identität dahinter. Also wie soll denn die Rechtsverfolgbarkeit überhaupt aussehen, wenn man das jetzt nicht machen würde und dazu unter Strafe gestellt werden würde? Also mehr als, dass der Account geblockt wird, wird wahrscheinlich nicht passieren, vermutlich. Das ist dann ja wieder die Krux der Social-Media-Welt oder der Internet-Welt, weil mit einem Block wird es ja dann vermutlich sogar noch schwerer, den mal vom Netz zu nehmen, in Anführungszeichen. Und ja, den damit quasi aufzulösen. Also das ist vermutlich eines der größten Probleme, was wir auch haben, womit diese Kennzeichnungspflicht, weil das ist ja auch was Marcel angesprochen hat, die es für KI-generierte Inhalte dann entsprechend gibt.
Geben soll, ich glaube, die wird noch diskutiert.
Ja, wird noch diskutiert, dass die vermutlich gar nicht so viel Auswirkungen auf die ja wirklichen Probleme haben wird, sondern eher nur die vielleicht nicht ganz so Böses damit im Schilde haben, ja, betreffen wird, oder?
Genau, also diese Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte, die wird politisch gerade stark diskutiert. Also ich schätze mal, sie wird in der einen oder anderen Form kommen. Also TikTok hat das zum Beispiel auf freiwilliger Basis gemacht, dass man das jetzt schon kennzeichnen kann. Und ja, ich denke, wenn Personen etwas Illegales vorhaben, dann bringt das nicht, das auf freiwilliger Basis zu machen. Aber die Kennzeichnungspflicht verbindlich zu machen, das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, weil wie möchte man das denn nachweisen? Also wenn man jetzt Online-Tools benutzt, dann kann man das ja schon auf politischer Ebene beschließen, dass diese Inhalte dann zumindest gekennzeichnet sind, wenn ich mir ein Foto generiere zum Beispiel. Aber wenn ich solche Modelle mir einfach auf meinen PC downloade, dann wer möchte mich daran hindern, dass ich halt diese Kennzeichnung dann einfach entferne? Aber ich denke trotzdem, dass so eine Kennzeichnungspflicht, die wird schon ein bisschen das den Menschen vereinfachen, zumindest einige Accounts als solche zu erkennen oder zu sehen. Aber komplett, dass man das durchsetzen kann, glaube ich einfach. Das müsste man auch weltweit machen, ja. Also das, wenn das jetzt in den USA oder in Europa durchgesetzt wird, dann verwenden Menschen irgendwelche Tools aus China zum Beispiel. Ja, und so weiter. Also da gibt es halt sehr viel Problematik dahinter. Deswegen wird das ja jetzt auch diskutiert. Ja.
Ich glaube aber, das ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt, um jeden Einzelnen in die Verantwortung zu nehmen und dann auch, zumindest wenn es sowas gibt und die Leute im Großteil ja, ich sag mal, nicht kriminelle Handlungen damit planen, sondern das ja zur Arbeitserleichterung nutzen, manchmal zum Amüsement oder was auch immer, dass die aber lernen, verantwortungsvoll mit KI-Inhalten umzugehen durch eine gewisse Regularie. Das ist so ein bisschen, wenn man das jetzt mal auf einen anderen Bereich rückspiegelt, wenn man Drohnen fliegen lässt, ne? Ich weiß noch, vor vielen Jahren, da gab es übelst Chaos, ne? Flughäfen wurden gesperrt, überall wurden Drohnen hochgelassen, weil die halt für günstig Geld erworben werden konnten. Dann fing es an, dass man eine Plakette dran kleben musste, dass wenn man das Ding ins Hochhaus jagt, dass man dann auch sagen kann, wer war es. Und jetzt ist es soweit, man braucht die Plakette und muss einen Online-Führerschein gemacht haben, auch wenn das nur ein paar Fragen klick, klick, fertig sind. Und die Führerscheinnummer, die du kriegst, muss auf der Plakette stehen, wenn mich nichts täuscht, sodass du da also die Leute viel mehr mit in die Verantwortung über mehrere Schritte genommen hast, sodass du heute auch siehst, es ist viel weniger geworden. Wann fliegt denn hier nochmal irgendwo eine Drohne rum? Früher ist das immer wieder passiert, heute kaum noch. Ja, also es ist nicht mehr so das große Thema. Und damit hat man die Leute ja zur Verantwortung gezogen, weil man gelernt hat, das behindert uns, das ist ein Massenmedium, sage ich mal, das wird für günstig Geld eingeführt, das kann sich jetzt jeder leisten, aber es ist halt nicht reguliert.
Ja, da wird man mal sehen, was die Regulierung noch so bringt. Wo wir uns auf jeden Fall einig sind, wird sein, dass KI-generierte Inhalte zunehmen und das ganze Thema der Fake News mit Sicherheit auch nochmal deutlich verschlimmern. Ina, lass uns mal ein bisschen auf deine Forschung gucken, die du derzeit durchführst. Kannst du uns mal mitnehmen, was das aktuell beinhaltet?
Genau, also hier geht das eher nicht um KI-generierte Inhalte, weil ich, wie ich schon vorhin so angerissen habe, das sind halt zwei verschiedene Bereiche. Mit die Fake News, mit denen ich arbeite, das sind eher die, die auch von Fact-Checkern überprüft werden. Und hier ist das Problem, dass, ja, wie ich schon gesagt hatte, nicht der gesamte, also ich arbeite ja mit Text hauptsächlich, also nicht mit Fotos oder Videos. Es gibt nur einige Stellen im Text, die die falschen Informationen enthalten. Und um diese Fake News zu erkennen, verfolge ich so nach so ein Drei-Schritte-Modell. Also das soll eine, wie so eine Pipeline werden, um falsche Informationen zu erkennen. Und im ersten Schritt geht es darum, überhaupt die Stelle zu finden, die es wert ist, überprüft zu werden. Also das haben wir zum Beispiel die Bereiche Daten, Fakten, Zahlen im Text, die am meisten Informationen tragen. Da wurde jetzt auch meinerseits auch genug Forschung betrieben. Deswegen ja gestern am Sonntag habe ich da ja noch an so einer Challenge teilgenommen. Das ist genau dieser Bereich, um diese Check-worthy Statements zu erkennen im Text. Genau, also dieser Bereich ist schon erforscht, funktioniert auch recht gut. Im zweiten Schritt soll es dann darum gehen, diese passende Information zu so einem Statement zu finden. Ja, und das ist halt zum Beispiel, indem man live das Internet crawlt nach glaubwürdigen Quellen zum Beispiel. Und im dritten Schritt soll es dann darum gehen, diese Informationen miteinander abzugleichen. Also dieses Statement, was ich gefunden habe, beinhaltet das eine falsche Information oder stimmt diese Information?
Also interessante drei Phasen. Du hast jetzt gesagt, die erste ist soweit abgeschlossen. Kannst du uns da ein bisschen mehr mit reinnehmen, was quasi auch Parameter sind oder mit was ihr eure Algorithmen vielleicht füttert, um sowas zu erkennen, dass es halt wirklich diese Statements sind, die lohnenswert sind zu überprüfen? Wonach hält man da Ausschau? Weil das ist natürlich was für einen Verbraucher vielleicht, wenn er jetzt nicht eure Lösung dahinter hat, vielleicht auch ganz gut ist.
Also erste Hürde sind Daten. Daten ist das größte Problem im Bereich maschinelles Lernen. Daten auch als solche zu labeln. Es ist unglaublich zeitaufwendig, ressourcenaufwendig und wir bedienen uns meistens von Datensätzen, die öffentlich zur Verfügung stehen, weil wir, also jetzt nicht nur was diese Check-Worthy Statements-Erkennung angeht, das ist relativ noch einfach der Bereich, weil da kann man noch Annotatoren, so werden Menschen genannt, die ja diese Stellen kennzeichnen, die kann man dann noch trainieren, dass man beispielsweise Dann an einem Text setzt man zwei Annotatoren und dann vergleicht man die Ergebnisse. Stimmen die überein? Haben die Annotatoren die Aufgabe verstanden oder nicht? Und so weiter, das geht noch. Aber wenn es halt um die Erkennung der falschen Information geht, das ist halt schon sehr komplex, solche Datensätze zu erstellen, weil man braucht da die Kompetenz einfach, um nach dieser Information zu suchen, um auch akribisch zu arbeiten. Und deswegen, wir bedienen uns da eher von den Texten, die halt schon von Fact-Checkern, von professionellen Fact-Checkern als solche gelabelt wurden. Und dieser Datensatz für die Check-Worthy-Statements, da bedienen wir uns von öffentlichen Datensätzen, die halt schon als solche gelabelt sind. Mhm.
Das heißt, ich kann mir das dann quasi so vorstellen am Ende, das sind Datensätze, wo ganze Texte drin sind und dann ist genau dieser kleine Bereich, der lohnenswert ist zu prüfen, der ist dann entsprechend gelabelt und dadurch lernt dann quasi eure Lösung, wie dieser Bereich im Gesamtkontext des Textes vielleicht aussieht.
Es gibt da verschiedenste Ansätze. Also es gibt für maschinelles Lernen, ist nicht nur so eine Box, wo man einfach Texte reinschmeißt und dann macht das irgendwas. Es gibt da unterschiedlichste Herangehensweisen. Wie ich schon angesprochen habe, die Datensätze, das ist das größte Problem. Und Datensätze überhaupt zu veröffentlichen, wir sind da sehr beschränkt, auch in der Forschung, Datensätze zu veröffentlichen, weil sie auch zum Beispiel personenbezogene Daten enthalten können, weil sie ein Copyright drauf haben, zum Beispiel Nachrichtentexte, ja, von großen Medien, FAZ und so weiter. Deswegen gibt es zum Beispiel für den Bereich Datensätze, die zum Beispiel auch Political Speeches gelabelt wurden, also es ist so ein englischer Datensatz, was jetzt eigentlich auch nicht so wirklich zu Nachrichtentexten passt. Also das ist einfach vom Wording her anders, von der Struktur anders. Und was wir da zum Beispiel gemacht haben, um so ein Tool, was jetzt bald auch von mir veröffentlicht wird, das wird so eine Webseite sein, auf die man zugreifen kann, frei zugänglich für alle. Was wir zum Beispiel gemacht haben, wir haben ein Verfahren trainiert, was halt sehr gut diese Statements in den Political Speeches erkennen kann. Und dieses Verfahren haben wir dann angewendet, um praktisch Daten in Nachrichtentexten zu labeln erstmal. Ja. Und so, dass wir da einen Datensatz haben, den wir dann von den Annotatoren dann überprüfen lassen, dass sie dann einfach gucken, okay, hat das Verfahren hier gut gelabelt oder nicht? Wenn nicht, dann wird das dann korrigiert, so dass wir praktisch dann einen neuen Datensatz haben, womit wir dann neue Verfahren trainieren können. Also war das dann so weit verständlich? Also wir versuchen immer so eine Lösung zu finden, die es möglich macht, auf ja, realen Daten auch gut zu funktionieren und nicht nur auf, ja, ich sag mal, jetzt Pseudodaten, weil ich meine, wer liest sich schon Political Speeches durch? Ne? Also es geht ja meistens eher darum, dass man irgendwie Nachrichtentexte hat, in denen halt man die Informationen dann konsumiert.
Also übertragenen Sinne könnte man das jetzt nochmal zurückholen in die echte Welt, indem man sagt, also was heißt echte Welt, ist alles echte Welt, aber in unseren eher vielleicht geläufigere Welt, dass man sagt, ihr habt ein Tool, ne? Ich würde das jetzt mal mit einem Spürhund vergleichen und ihr stellt dem Spürhund vielleicht in der Flughafenkontrolle ein paar Koffer hin und er muss sozusagen den Koffer mit Drogen erkennen. Ne? Das ist dann die gespielte Situation und dann wird der Spürhund so lange trainiert durch eure Annotationen etc., dass er irgendwann in der Lage ist, eigenständig an fremden Koffern sozusagen diese Spürhundtätigkeit durchzuführen.
Richtig. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch solche Challenges, die halt stattfinden, wo man halt praktisch das beste Verfahren für einen bestimmten Task entwickelt. Aber ich muss halt auch dazu sagen, es gibt kein einziges maschinelles Lernverfahren, was 100% korrekt ist. Deswegen werden solche Verfahren auch selten für wirklich kritische Tasks eingesetzt, also zum Beispiel Kriminelle erkennen oder ja, irgendwas, was halt handfest ist. Also deswegen, die meisten Tools funktionieren ja eher nach dem Prinzip, dass man eine Hilfestellung gibt, also zum Beispiel Fact-Checkern so eine Hilfestellung gibt mit diesem Check-Worthiness-Tool, dass sie zum Beispiel dann gleich einen Text haben, wo gekennzeichnet ist, wo die Information ist, die halt am relevantesten im Text ist.
Und dass dann sozusagen jeder für sich oder dass es mehrere Stufen gibt, ne, die dann darüber nochmal sagen, okay, hier hat vielleicht mal was angeschlagen, ich muss mich jetzt kritischer mit diesem Inhalt auseinandersetzen, weil da eventuell was sein könnte. Und dann ist jeder wieder in der Pflicht, sage ich mal, auch für sich als Mensch zu sagen, ich überprüfe das vielleicht nochmal an einer anderen Stelle, hol mir da vielleicht nochmal eine zweite Meinung.
Ich find's spannend, alleine schon diese Unterteilung in die Schritte, weil du hattest, glaube ich, auch als einer deiner ersten Sätze hier im Podcast so, ja, warum gibt es keine KI, die dann vielleicht auch erkennt, wenn man KI-generierte Beiträge hat, ne? Also der Ansatz eines ist ja immer so, dass man irgendwo eine vollwertige Erkennung hat, um sowas aufzudecken, und man sieht erstmal so diese ganzen einzelnen Schritte, wie komplex es ist und auch was für Probleme es vielleicht mit den Datensätzen gibt, dass man überhaupt erstmal da rankommt. Kann ich mir auch vorstellen, dass es nicht ganz so einfach ist in unserer aktuellen Lage, wo es vielleicht Copyright und Co. gibt. Aber diese Schritte alleine finde ich sehr, sehr spannend. Das heißt, dein Tool und das, was du jetzt zeitnah veröffentlichst, gilt quasi erstmal so als Zielgruppe für Fact-Checker, dass man überhaupt erstmal irgendwo seine Daten abwerfen kann und quasi darauf eine Response kriegt und ihr vielleicht dadurch auch das Problem schlagt, dass ihr weitere Daten kriegt.
Nee, wir kriegen dadurch keine weiteren Daten, das wird gar nicht berücksichtigt, wird nichts gespeichert. Was das Tool einfach machen wird, ist, dass man dort eine URL eingeben kann, dann wird halt der Text von der Website extrahiert und dann werden dann die Stellen gekennzeichnet, die besonders relevante Informationen beinhalten. Also das kann man sich auch als normaler Leser sich einfach anschauen, wenn man zum Beispiel keine Zeit hat, sich jetzt so einen Artikel von der Zeit durchzulesen, sondern die wichtigsten Stellen vielleicht einfach überfliegen möchte. Das kann man auch benutzen. Dann hattet ihr noch was erwähnt mit ein KI-Tool, was KI-generierte Texte erkennen soll. Also da haben wir halt auch das Problem, dass es halt auch so ein in jedem Bereich. Das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja, also wir haben so ein Modell und dann trainiert man Verfahren, das diese Texte zum Beispiel erkennen soll, ob die KI generiert sind oder nicht. Und dann gibt es halt aber ein Update von dem Tool, was Texte KI generiert, was wir auch bei ChatGPT sehen. Ich meine, wie viele Updates gab es schon seit der Veröffentlichung? Das ist fast monatlich mittlerweile. Und dann greifen halt schon diese Tools nicht mehr. Das heißt, man braucht dann noch wieder die Tools zu trainieren und dann geht das so weiter und so weiter, genau. Das ist auch die Problematik.
Ja, das Katze-Maus-Spiel wie bei Cyber-Angreifern und denjenigen, die das Ganze stützen. Richtig. Auch. Ina, lass uns zum Ende einmal darüber sprechen, was wir vielleicht unseren Hörern noch mitgeben können, wie man Fake News erkennt, was es vielleicht für Parameter gibt, auf die man achten kann, um vielleicht sich selber auch ohne ein Tool so ein bisschen den Gedanken direkt kriegen kann, das sollte ich jetzt nicht unbedingt für wahre Münze nehmen.
Also es gibt da halt in dem Bereich schon viele Tipps, also zum Beispiel, dass man sich bei so einer Webseite, dass man sich das Impressum anschauen soll oder wer diese Nachricht verfasst hat. Aber ich finde halt, wer macht das schon, ja? Was ich immer sage, ist, wenn eine Nachricht dich irgendwie, ja, aufwühlt und du denkst, oh, ich muss sie jetzt unbedingt weiterleiten, dass das andere Menschen auch sehen, ist halt immer erstmal das nachzufragen, stimmt diese Information? Was ich halt oft mache, ist halt erstmal recherchieren, erstmal gucken, okay, wurde das schon von anderen Medien aufgegriffen, wurde darüber schon berichtet. Oft tauchen dann schon irgendwie Fact-Checking-Webseiten auf, die dann sagen, hier, wir haben es gecheckt, ist eine falsche Information. Oder dass es gar nicht passiert ist. Und wenn schon ein Event gar nicht passiert ist, wenn man dazu gar nichts im Internet findet, dann ist das eigentlich schon ein gutes Zeichen dafür, dass es eine falsche Information ist. Also egal, um was es halt geht, es wird heutzutage immer, es wird zunehmen, ja, also dass auch Scams zunehmen, dass Falschinformationen zunehmen, dass man immer erstmal sich Gedanken macht, könnte das vielleicht, stimmt das überhaupt? Und wenn es um Scams geht, dann geht es ja meistens immer ums Geld, ja, also überweist mir das Geld hierhin oder da. Das heißt, wenn es um Geld geht, immer erstmal sich überlegen, passt das nicht, stimmt das oder nicht? Genau, also das sind so meine Tipps. Immer erstmal recherchieren und gucken, ob das stimmt.
Ist schon mal gut, dass man überall, so also wie du gesagt hast, wo so vielleicht so Sensationsfaktor drin steckt, dass man da vielleicht mal sauber drüber nachdenkt. Und genau das, was du gesagt hast, auch wenn man es vielleicht nicht immer in der Tiefe macht, aber gerade wenn man es verteilt, ne, diese, ja. wenn man dafür sorgt, dass es halt auch andere angeht, dass man dann vielleicht auch mal Quellen prüft oder vielleicht mal stichprobenartig im Internet guckt, ist auf jeden Fall sinnvoll. Den Rest der Scams, kann man sagen, deckt sich ziemlich auch zu der Phishing-Welt, ne? Dass man vielleicht auch da nicht immer, dass man da auch erstmal so ein bisschen so eine Grundabneigung hat, weil warum sollte jetzt jemand irgendwie einem was Gutes tun, wenn man dem 5 Euro überweist, dass er einem 1.000 Euro zurücküberweist oder was es auch immer alles geben mag. Und natürlich so eine Vorsicht einfach zu haben. Das ist, glaube ich, sinnvoll.
Ich fand immer das Beste damals überhaupt, was ich mir irgendwann mal auch, keine Ahnung, Leute, die so Dinge analysiert haben, gerade so im Finanzbereich, auch immer schön sagen, warum sollte dir jemand einen Geheimtipp für die Börse verraten und ihn dir für 50 Euro im Monat zur Verfügung stellen, wenn der damit nicht einfach Milliarden scheffeln könnte? Ne? Also ja. Es hat ja auch uns keiner erzählt, wie Cum-Ex funktioniert, bis Cum-Ex rausgekommen ist, auch wenn wir das vielleicht mit unseren liquiden Mitteln nicht realisieren können. Aber das ist ja schön blöd, wenn ich was erfinde, womit ich Milliardär werde, dass ich anderen für 50 Euro davon erzähle. Ne? Und alles, was mit einer hohen Rendite zu tun hat, wo mein eigenes Geld mit da ins Spiel kommt, wo ich vielleicht auch, ne, wie du sagst, Dinge weiterleiten muss, das sind halt so diese Punkte, da sollte, glaube ich, jeder für sich am ehesten drauf gucken. Und wenn es dann irgendwelche Bilder sind, wo ich drauf reinfalle, die irgendwie, keine Ahnung, KI generiert sind, ich meine, da weist es heute ja auch noch einige Probleme auf, ne? Zähne sind immer so ein Fall, Spiegelung in Brillengläsern finde ich immer sehr interessant oder auch so Randbereiche um den Körper herum, die dann so leicht verzogen oder verschwommen sind. Da sich dann auch mal kurz die Zeit zu nehmen, wenn das vielleicht auch ein politisches Ereignis ist oder ähnliches, mal kurz zu überlegen, kann das überhaupt sein? Ist das Bild vielleicht schon 10 Jahre alt? Ist es KI generiert? Um so ein bisschen das Ganze im Kontext zu sehen. Und wenn ich einen Text habe und ich weiß, da hat jemand ein Fake-Bild reingebaut, dann kann ich davon ausgehen, dass der Rest des Textes wahrscheinlich auch auf gut Deutsch gesagt Bullshit ist.
Wir haben immer zum Ende unseres Podcasts einen kleinen Ausblick, den wir starten wollen. Marcel hat auch einen Ausblick vorbereitet. Der nimmt uns gleich mal mit in ein kleines geplantes Experiment, könnte man so sagen. Ina, damit du auch einen Ausblick hast, habe ich gedacht, weil wir ja auch über Wahlen gesprochen haben und das in dem Global Risk Report, den ich eben auch mal zitiert habe, auch sehr spannend drinsteht, dass es da einen sehr, sehr großen Einfluss drauf haben wird. Vielleicht noch die Frage als dich zu dem Ausblick, weil ich glaube, dieses Jahr steht ja auch noch so eine Wahl in Amerika vor der Tür.
Wir haben Europawahlen.
Europawahlen stehen vor der Tür. Wir haben die ein oder andere Landtagswahlen, die wir auch noch in Deutschland haben. Also da wird es noch einiges geben. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum es so hoch gerankt ist. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, ob es vielleicht Statistiken in diese Richtung gibt, wo man sagen würde, ja, das wird die Wahl definitiv beeinflussen, auch zu einem sehr starken Faktor, oder gibt es irgendwelche Tendenzen, die ihr habt, so als Ausblick in die Zukunft, bevor Marcel über sein Experiment berichten darf?
Also ich muss dazu sagen, mir sind keine Statistiken bekannt. Es ist das Thema aber in der Politik auch relevant, das kriege ich schon mit, dass man vor allem auch so eine Angst hat vor KI-generierten Inhalten, ja, weil, wie wir schon ganz am Anfang des Podcasts halt das besprochen haben, man kann Videos erstellen von Politikern, die den Politiker vielleicht in einer illegalen Situation darstellen oder dass man ihn etwas, sie oder ihn etwas sagen lässt, was derjenige gar nicht gesagt hat. Ja, da ist halt diese Angst schon da und dadurch auch diese Debatte für die Kennzeichnungspflicht. Wie sich das entwickeln wird, das kann man nicht so genau sagen. Man weiß aber, es wird dazu kommen, dass es viel falsche Informationen verbreitet werden wird, aber Zahlen dazu gibt es leider nicht.
Dann gilt es für jeden, sage ich jetzt mal, der sich in den Medien bewegt, die Augen und die Ohren offen zu halten, wenn man solche Informationen konsumiert, gerade die vielleicht auch so eine Wahl beeinflussen könnten, das zu hinterfragen. Da sind wir ja bei der Gesellschaft angekommen, dass jeder seinen Beitrag zu leisten kann. Und ja, das Experiment basiert so ein bisschen auch auf einem Bild, was Ina uns gezeigt hat im Vorgespräch, was wir als Fake eingestuft haben, was es auch am Ende des Tages war, weil da haben Trump und Putin, glaube ich, ein Getränk zusammengeschlürft. Aber wir haben ein anderes Experiment für euch.
Die hatte ich gleich getestet.
Nee, wir würden gerne unsere Zuhörer testen okay. Und haben uns überlegt, es gibt viel Bildmaterial von uns beiden in verschiedensten Posen. Das macht ja immer unser lieber Fotograf, der Tobi, wunderbar fertig. Ich weiß nicht, ob wir ihn in Zukunft noch brauchen, wenn wir bei Adobe einfach sagen, nimm Julius und Marcel und tu sie in ein, keine Ahnung, in ein Fernsehstudio mit 7 Kameras und auf einmal entsteht da ein super schönes Bild, wobei Acrobat wahrscheinlich noch nicht, oder Acrobat ist es nicht, aber Photoshop wahrscheinlich noch nicht weiß, wie wir beiden aussehen, weil wir noch nicht berühmt genug sind, aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Unser Marketing hat sich da auf den Weg gemacht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Bereich und haben...
Auch eher Laien in dem Bereich.
Genau, ne? Laien also in dem Bereich. Da hat keiner eine KI-Zertifizierung und kann ja Bilder bearbeiten, aber die kommen normalerweise aus einer Fotokamera. Das heißt, die sind erstmal echt und werden dann verschlimmbessert. Und wir haben unsere Kollegen mal gefragt, könnt ihr einen KI-Inhalt von uns generieren auf Basis unserer bestehenden Fotos, die aus diversen Fotoshootings entstanden sind. Und ich habe erste Entwürfe gesehen, da mussten wir noch ein bisschen dran feilen, aber wenn mich nichts täuscht, dann findet ihr unten in den Shownotes von dieser Folge, dann wahrscheinlich auch bei LinkedIn und bei unseren anderen Marketing-Kommunikationskanälen 2 Bilder. Ein echtes und ein Fake-Bild, also ein KI-generiertes Bild von uns beiden. Und da müsstet ihr vielleicht
wo
einfach
wir uns
mal.
Küssen.
Das hast du ja verraten. Nein. Auf jeden Fall.
Das ist das Echte.
Das ist das Echte. Da müsstet ihr einfach mal gucken, ob ihr das erkennen könnt. Wir haben ja so ein paar Hinweise schon gegeben. Wie könnte man sowas in einem Bild erkennen? Euch fallen sicherlich ganz viele ein. Und diskutiert da doch gerne mal mit. Schaut auf der Webseite vorbei. Schreibt bei LinkedIn oder per Mail an podcast@, wenn ihr was herausgefunden habt, was ihr glaubt. Und wir gucken uns mal die kreativen Einsendungen an und gucken mal, was wir daraus machen können. Aber mich würde es freuen, wenn die Menschen, die uns zuhören, mal ihre Medienkompetenz beweisen können und hoffentlich mit einem hohen Anteil den Fake finden, weil uns liegen halt keine Terabyte Rechenzentren, Gigaflops vor in irgendwelchen riesen ChatGPT-Rechenzentren, sondern wir haben das eher an einem Heim-PC, sag ich mal, generiert, aber trotzdem wird es erschreckend sein, was man dort für Informationen rausbekommt.
Ja, könnte machbar sein, aber es wird vielleicht auch gar nicht so leicht. Wir werden es sehen. Also guckt auf jeden Fall in die Shownotes und damit, ja, würde ich sagen, vielen Dank für die Folge. Vielen Dank, Ina, dass du dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne und uns mal hier in die Fake-News-Welt entführt hast. Und damit geben wir, wie immer, zu den letzten Worten zu Marcel.
Da hatte ich jetzt ja schon relativ viele, aber ich würde sagen, du hast schon gesagt, Wahlen stehen bevor, Social Media gewinnt an Bedeutung, im Arbeitsalltag trifft man immer wieder auf Inhalte. Ich glaube, es ist einfach wichtig, das zu beobachten, auch jeder für sich immer zu schauen, was habe ich da vorliegen für eine Information? Gibt es die noch 2-3 Mal aus unterschiedlichen Quellen? Natürlich kann ich das nicht mit jedem Impuls machen, den ich den ganzen Tag bekomme, aber ich glaube immer dann, wenn eine wichtige Entscheidung dahinter hängt, sei es Geld, sei es irgendwelche Werdegänge oder sonst wie, dann sollte ich mich vielleicht etwas intensiver mit einer Entscheidung im Vorfeld befassen. Und manchmal ist es echt so, man kann auch nochmal eine Nacht drüber schlafen. Es gibt die wenigsten Lottogewinne müssen innerhalb von 24 Stunden abgeholt werden, habe ich mal gelernt. Ich glaube, es gibt eine Frist von einem Jahr, um seinen Lottoschein einzulösen. Wieso sollte dir online jemand versprechen, dass es nur noch 24 Stunden gültig ist? Und mit den Worten, dass jeder sich da vielleicht selber immer wieder an die Nase fasst und einfach Dinge nochmal überprüft, sind wir, denke ich, ganz gut für die Zukunft eingestellt.
So kann man das sagen. Macht's gut.
Damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Tschüss.
Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.